Einwurf, der Sportpodcast. Best und Co. sprechen Klartext mit ihren Gästen. Präsentiert von Reservix.
Ja, herzlich willkommen, liebe Sportfreunde, liebe Podcast-Fans, zu einem weiteren Tag mit dem Sportpodcast, eine weitere Folge des Einwurf. Und ich gebe jetzt erstmal den Einwurf rüber wieder nach Darmstadt zu meiner geschätzten Kollegin Olivia. Olivia, kannst du mich hören?
Hallo, ja, ich kann dich sehr gut hören. Danke der Nachfrage.
Wunderbar. Und wir wollen die Hörer gar nicht länger warten lassen. Und ich weiß ja, du bist selber auch gerne mal im Museum. Von daher können wir, glaube ich, heute mit einem Thema aufwarten, das dich auch sehr interessiert.
Richtig, ja. Gerade Museum in Verbindung mit Sport, bin ich gerne dabei.
Ja, dann wollen wir gar nicht länger die Hörer auf die Folter spannen. Wir gehen heute nach Dortmund und freuen uns sehr, dass wir den Direktor des Deutschen Fußballmuseums bei uns in der Runde begrüßen dürfen. Ich hoffe, die Leitung steht und ich rufe rüber nach Dortmund. Herzlich willkommen, Manuel Neukirchner.
Ja, hallo euch beiden. Die Leitung steht, ich freue mich. Alles in Ordnung.
Großartig.
Sehr schön. Hallo.
Wunderbar. Ja, es ist so, dass wir ja immer am Anfang eines Podcasts gerne die Frage stellen, wie so die letzten 7, 8 Monate gelaufen sind. Das kann man natürlich ein Stück weit privat beantworten, lieber Manuel. Ich würde es natürlich gerne auch aus Sicht eures Museums ein Stück weit hinterfragen wollen. Wie war es jetzt für euch in den letzten Wochen und Monaten? Wie groß waren die Herausforderungen?
Ja, die waren natürlich wie in allen Bereichen des gesellschaftlichen Lebens und vor allen Dingen auch in der Kultur wirklich sehr, sehr schwer. Ich glaube, das Deutsche Fußballmuseum wird in der nächsten Zeit nicht mehr vergleichbare Wochen und Monate durchleben. Also das hoffe ich zumindest. Wir sind jetzt das zweite Mal von der Schließung betroffen. Das gebe ich ehrlich zu, das zermürbt. Also das ist, da spreche ich auch für die Kolleginnen und Kollegen. Das ist schon eine sehr, sehr harte Zeit und verlangt uns gerade wirklich alles ab.
Es ist ja so, dass in dieser jetzigen Zeit auch kreative Lösungen dann gefragt sind. Ihr durftet ja dann auch wieder aufmachen, habt euch dann ja auch wieder rangetastet. Wie bitter war das, dieser Moment, als man im Prinzip ein Stück weit ja wieder die Türen geöffnet hat, um sie dann wieder zumachen zu müssen? War das auch für die Kollegen und fürs Team ein Schock?
Klar, also beim ersten Mal war es so, da haben wir dann ein totales Neuland betreten. Wir wussten nicht, wie lange dauert das mit dem Lockdown, wie wird sich das auch wieder gestalten, wenn wir wieder öffnen dürfen. Also das war noch alles sehr, sehr viel ungewisser, als das jetzt beim zweiten Mal der Fall ist. Es ist ja dann sogar auch wieder gut gestartet. Also ich war überrascht, dass wir dann auch in den Herbstferien sehr, sehr gute Besucherzahlen haben. Die Besucher sind sehr verantwortungsvoll mit der Situation umgegangen, mit Abstandsregelungen. Wir haben natürlich die verschiedensten Maßnahmen ergriffen, Sicherheits- und Hygienemaßnahmen. Das ist natürlich die Voraussetzung. Kam der zweite Einbruch wieder und ich hoffe, dass es aber doch überschaubar ist. Aber auf der anderen Seite muss ich sagen, habe ich natürlich auch Verständnis, dass die Gesellschaft reagieren muss. Wir sprechen hier über eine Pandemie. Das ist bitter und das ist für alle eine riesengroße Herausforderung und Probe, auf die wir gestellt werden.
Ja,
jetzt hast du es ja eben gerade schon angesprochen. Ich würde gerne noch mal so ein bisschen auf das Hygienekonzept eingehen. Das war sicherlich für euch auch eine große Herausforderung und ja, hattet ihr so sicher noch nicht. Wie seid ihr damit umgegangen und wie schnell war die Umsetzung da praktisch, dass ihr wieder den Start und die Öffnung praktisch vom Museum ermöglichen konnte?
Ja, weil vor allen Dingen auch bei der ersten Schließung, es gab auch keine richtigen Richtlinien, die jetzt vorgeschrieben haben, das müsst ihr so und so machen, sondern es wurde einfach nur gesagt, wir brauchen ein tragfähiges Konzept. Da waren wir auch einer der Ersten, die das dann vorgelegt haben und das auch abgestimmt haben mit der Stadt Dortmund, mit dem Ordnungsamt. Bei uns ist es im Museum so, dass wir eine sehr, sehr günstige Dramaturgie haben. Wir haben also so ein Einbahnstraßensystem bei der Ausstellung. Wir geben eine Richtung vor. Insofern konnte man schon von per se eine Kreuzung leicht verhindern, also die Kreuzungswege der Besucher. Das hat schon mal sehr, sehr vieles vereinfacht. Und was natürlich bitter ist beim Deutschen Fußballmuseum und ich glaube auch für alle Museen, dass Führungen nicht stattfinden können, auch schon in den letzten Wochen, jetzt auch nach der Eröffnung, nach der ersten Schließung, nach der Eröffnung dann wieder. Das heißt also, man begibt sich also auf Selbstentdeckertour. Aber gerade im Deutschen Fußballmuseum ist es auch schön und wichtig, wenn man mit Gruppen so eine Ausstellung erlebt, das Gruppenerlebnis. Wir haben viele Vereine, wir haben ganz viele Klassen, die bei uns sind. Und Fußball ist etwas sehr, sehr Integratives. Und das haben wir auch ein Stück weit auf die Ausstellung übertragen. Und deswegen schmerzt uns das besonders, dass wir auch keine Führungen derzeit anbieten können. Aber ansonsten haben wir bei uns im Konzept alles das umgesetzt, was einfach wichtig ist. Wir haben Abstandsregelungen gewährleistet. Wir haben, das war auch ein Plus für uns, schon von Beginn an ein Online-Ticketing. Also wir haben keine Schlangen bei den Kassen gehabt. Man konnte sich online das Ticket buchen. Das ist bei vielen Museen heute immer noch nicht der Fall, dass es diese Vorrichtung gibt. Und das hat es bei uns natürlich auch sehr, sehr einfach gemacht. Wir haben natürlich überall Hygienespender, die ganzen üblichen Maßnahmen. Wir halten auch Masken bereit, wenn Museumsbesucher das eine oder andere vergisst oder auch einfach mal das Band reißt von der Maske. Also da sind wir wirklich top aufgestellt.
Und jetzt, wenn wir mal in konkreten Zahlen sprechen, was bedeutet das? Also Corona, die Corona-Zeit, was bedeutet das von den Besucherzahlen zum normalen Betrieb pro Tag? Kann man das ungefähr abschätzen?
Ja, das kann man ganz schön sehen. Also unsere Besucherzahlen entspricht eigentlich da auch der Infektionskurve. Als sich die Lage wieder beruhigt hat, so zum Sommer hin, da stiegen auch die Besucherzahlen und dann, wenn das Infektionsgeschehen hoch ging, dann gingen unsere Zahlen in den Keller. Also das ist ein sehr, sehr schöner Parameter. Also wir haben im Schnitt, sag ich mal, so in den Ferien zwischen 300 und 400 Besucher. Wir hatten jetzt die Herbstferien auch zwischen diesen beiden Schließungen und also in den sehr hohen Zahlen, da hatten wir dann tatsächlich nur unter 100 Besucher. Also das war dann teilweise an manchen Tagen auch nur 60, 70. Aber das hat sich dann wieder gegeben und wir hatten sogar in den Herbstferien dann wieder annähernd normale Besucherzahlen, also auch über 200 durchschnittlich. Mhm. Und das war für diese Corona-Zeit schon sehr, sehr beachtlich. Und als jetzt das nach den Ferien, nach Schulbeginn und jetzt, wo es dann auch wieder kälter wird und ungemütlicher draußen wird und die Infektionszahlen auch hochgehen, dann kann man das auch ganz schnell wieder an den Besucherzahlen ablesen. Dann rutschen wir auch immer unter 100 in der Regel. Das war so dann auch kurz vor der zweiten Schließung.
Ja. Wenn du den Herbst und die Herbstferien ansprichst, sprichst du ja auch direkt einen Zeitpunkt an, der quasi wie so ein kleines Jubiläum, ich weiß nicht, wie ihr es gefeiert habt oder ob ihr es überhaupt so thematisiert habt, aber dass am Oktober ja stattgefunden hat, nämlich 5 Jahre Deutsches Fußballmuseum. Habt ihr da irgendwie besondere Maßnahmen, besondere Aktivitäten entfaltet?
Ja, also wir haben im Social Web natürlich einiges gemacht. Wir haben eine Dokumentation ist gelaufen in Sport 1 über das Deutsche Fußballmuseum. Da hat uns ein Kamerateam eigentlich schon seit der Realisierungsphase an begleitet. Das ist eine tolle Dokumentation über 60 Minuten geworden. Natürlich auch im Netz haben wir ganz viel gemacht. Also zu dem Zeitpunkt hatten wir noch auf. Wir haben dann symbolisch Schokolade verteilt an die Museumsbesucher, aber ich glaube, es hätte einfach nicht in die Landschaft gepasst, da eine Feier zu machen. Ja. Da ist es einfach gerade derzeit nicht nach und deswegen haben wir das relativ still begangen, unser 5-Jähriges. Und ich hoffe, dass wir das dann nochmal nachholen können. Aber was ich auch noch sagen möchte, dass natürlich diese schwere Zeit, die wir jetzt alle durchleben, natürlich auch eine Chance birgt. Und das ist nämlich Digitalität. Also wir machen auch sehr viel im Digitalen. Wir haben mit Facebook das Wochenende der Museen digital gemacht, mit vielen digitalen Führungen. Wir arbeiten jetzt an einem neuen Format im Januar, was wir digital machen wollen. Unsere Finissage zu der Sonderausstellung Günter Grass, mein Fußballjahrhundert, die gerade läuft, wo wir einfach auch ohne Publikum planen. Also da nutzen wir natürlich auch die Zeit, wie viele andere Kultureinrichtungen auch, digital sehr kreativ zu sein.
Also aus der Not sozusagen eine Tugend zu machen und die Chance zu nutzen. Und oftmals ist es ja so, dass solche Dinge dann ja auch weiter Bestand haben über die Krise hinaus. Das wünschen wir uns natürlich auch in diesem Falle. Wie sieht es denn aus mit den Formaten, die ihr ja auch mittlerweile beheimatet, die aber dann natürlich live und in der Regel auch mit dem Fernsehen stattfinden, beispielsweise die Auslosung zum DFB-Pokal? Finden da Aktivitäten statt? Ist die Planung da trotzdem, geht sie voran, wenn es darum geht, auch mediale Events wieder absehbar bei euch stattfinden zu lassen?
Das Deutsche Fußballmuseum ist ja nicht nur ein Ausstellungshaus, sondern wir sind ein dauerhafter öffentlicher Ort für Fußballkultur. Der ist so konzipiert, auch als crossmediale Veranstaltungsfläche. Und wir haben in der Corona-Zeit unser zweites serielles TV-Format bekommen mit dem Fan-Talk, auch in Sport 1. Das ist ein Format zur Champions League. Und die erste Sendung haben wir noch mit ganz reduziertem Publikum durchführen können. Dann kam aber auch die zweite Schließung und trotzdem findet die Sendung jetzt noch aus dem Deutschen Fußballmuseum statt, weil es ja auch kein Museumsbetrieb ist, aber natürlich auch ohne Zuschauer, was eigentlich dieses Format sehr ausmacht. Das heißt also, das Deutsche Fußballmuseum fungiert hier als TV-Studio. Bei der Pokalauslosung in der ARD war das nicht möglich. Da gibt es gewisse Arbeitsschutzrichtlinien auch des Westdeutschen Rundfunks, die Außenübertragungen jetzt erstmal nicht möglich machen. Das ist für uns natürlich sehr, sehr bitter. Denn normalerweise erreichen wir da auch, und das ist für uns als Museum total wichtig, das wichtigste öffentlich wahrnehmbare Kommunikationsmittel, eine Millionenreichweite durch diese ARD Sportschau sonntags, die dann immer ausgestrahlt wird mit der Pokalauslosung. Aber auch das wird wiederkommen. Das steht.
Jetzt muss ich doch nochmal nachfragen, weil ich tatsächlich selbst noch nicht im Museum war.
Gibt's denn das?
Ja. Sebastian, warst du schon mal im Museum wahrscheinlich?
Selbstverständlich, mehrfach. Also ich könnte jetzt natürlich sagen, x-fach, aber auf jeden Fall kann ich dir raten und sagen, es ist eine sehr, sehr lohnenswerte Geschichte. Und am Ende lohnt sich es auch mindestens mehrfach dahin zu gehen, weil einmal reicht meistens nicht.
Hier gebe ich gleich ein Bier aus und du bist eingeladen.
Sehr gut. Ja, aber vielleicht nochmal, also ja, ich war jetzt noch nicht da, aber vielleicht auch nochmal so ein bisschen, damit man eine Vorstellung bekommt. Welche Größe hat das Museum und wie ist der Aufbau und was sind so die Highlights? Also angesprochen vielleicht auch die Hall of Fame. Wie kam es dazu? Einfach, dass man so ein bisschen eine Vorstellung hat, wenn man noch nicht da war.
Das war auch für mich ein ganz, ganz spannender Prozess, als wir 2009 dieses Deutsche Fußballmuseum erstmal gedacht haben, weil es gibt kein vergleichbares Museum, es gibt kein Referenzprojekt, es gibt kein Fußballmuseum, für das extra eine eigene Architektur entworfen ist. Wir hatten einen europaweiten Architekturwettbewerb, der hat sich an Düsseldorfer Büro durchgesetzt. Wie geht man so ein Haus an? Und der Deutsche Fußball hat schon mal eine große Ausstellung gehabt, eine temporäre Ausstellung. Das war im Jahr 2000 zum 100-jährigen Verbandsbestehen des DFB. Aber ihr wisst es am besten, seitdem hat sich ja die Wahrnehmungsbereitschaft der Menschen, der Besucher radikal geändert. Sie ist schneller geworden, paralleler geworden, medialer geworden. Früher hat man noch versucht, mit Exponaten Wissen zu erklären. Heute weiß jeder alles im Fußball. Das heißt also, wir müssen dieses Fußballwissen aufnehmen und es transformieren in ein räumliches Erlebnis. Ich wollte den Fußball auch nicht zu wichtig nehmen. Wir hatten keine Mona Lisa, die man einfach nur hinter Glas stellt und ehrfürchtig bestaunt, sondern Fußball ist ein sehr emotionales Thema. Und so wollte ich den Fußball auch vermitteln. Und deswegen vernetzen wir sehr, sehr stark Objekte mit Sound, mit Lichtinstallationen, mit Medieninszenierungen im Raum, mit Kulissenbauten, mit all den Dingen, wie man heute modernen Museumsinhalte vermittelt, um ein emotionales Erlebnis entstehen zu lassen. Das ist mir ganz wichtig. Wir stellen also nicht nur Exponate wie ein Fußballschuh hinter Glas in Isolationshaft, sondern wir inszenieren Exponate. Und diese Freiheit, die nehmen wir uns im Deutschen Fußballmuseum heraus, dass wir Exponate inszenieren. Und das hat eine unglaubliche emotionale Wirkung auch entfacht, die auch bei den Besuchern Gott sei Dank sehr, sehr gut angenommen worden ist.
Ich ergänze das nochmal mit zwei Dingen, die ich nie vergessen werde. Zum einen kannst du natürlich den WM-Titel dort unheimlich gut nach erleben. Also allein deswegen lohnt es sich schon, das nächste Mal dorthin zu gehen, Olivia. Und was ich dir auch gerne ans Herz legen möchte, das haben wir auch schon mehrfach gemacht, man kann eine Spielszene nachkommentieren oder parallel kommentieren und dann als Aufnahme sich aufs Handy schicken lassen. Auch eine wunderbare Geschichte, gerade für Kinder. Aber wir sind ja auch große Kinder, insofern kein Problem.
Ich wollte es gerade sagen, also das kann man ja wohl mit 30 immer noch machen, oder?
Ich glaub schon. In allen schlummert ein Kind.
Richtig, ja.
Ich würde gerne nochmal, Manuel, ein Stück weit auch so dein Fazit zum Anlass nehmen, nochmal die Frage zu stellen, also Fazit auf die letzten 5 Jahre bezogen. Wie wird man denn Museumsdirektor und wie fühlt sich das nach 5 Jahren dann an, wenn man auf diese Geschichte und diese Entwicklung, die du jetzt gerade ja auch beschrieben hast, zurückblickt?
Also für mich war das auch ein Quereinstieg. Ich bin eigentlich Literaturwissenschaftler und habe auch als Print- und Hörfunkjournalist gearbeitet, war dann im Fußball bei Borussia Dortmund, beim Deutschen Fußballbund, bei der Sepp Herberger Stiftung. Und dann bin ich zum Museum gekommen und das habe ich dann auch meinen Präsidenten damals gefragt, das war Dr. Theo Zwanziger, ich habe gesagt, wie kommen Sie denn ausgerechnet auf mich? Und da sagte er, ja, entweder nehme ich jetzt einen Museologen, klassischen Ausstellungsmacher, der dann von Fußball aber keine Ahnung hat, oder ich nehme ja jemanden, der im Fußball auch schon bewiesen hat, über das 1-0 hinauszudenken und der auch in diese Ausstellungswelt eintauchen kann. Und das ist mir dann Gott sei Dank auch gelungen. Ich habe mich sehr, sehr intensiv mit vielen Museen beschäftigt und habe dann für mich den Weg eigentlich gefunden, dass ich Fußball nicht klassisch ausstellen möchte, sondern wie ich das auch gerade geschildert habe, szenografisch sehr, sehr stark arbeite. Und da habe ich tolle Menschen kennengelernt, tolle kreative Geister. Ich habe tolle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gewonnen und im Team ist dann wirklich dieses Deutsche Fußballmuseum entstanden. Das kann ich wirklich so selbstbewusst sagen, auch einzigartig ist. Ich wüsste auch international kein anderes Museum, für das extra eine Architektur entworfen ist. Und was mir ganz wichtig war, wir haben erst das Ausstellungskonzept konzipiert, entworfen und danach dann die Architektur ausgerichtet, weil ich wollte jetzt nicht einfach nur eine schicke Hülle bauen für den DFB, in dem dann so ein bisschen Ausstellung funktionieren muss. Nein, sondern die Räume müssen sich nach den inhaltlichen Vorgaben richten. Und so hatten wir wirklich die einmalige Chance, eine Hülle zu bauen, eine Architektur, die natürlich auch für sich genommen einfach einmalig ist, aber die sehr, sehr stark auf das Erlebnis einzahlt, auf das Besuchserlebnis. Und das macht, glaube ich, das Deutsche Fußballmuseum aus. Wir sind sehr besucherorientiert und sehr erlebnis-, sehr interaktiv. Und insofern glaube ich schon, dass wir, das Deutsche Fußballmuseum, ein Prototypenhaus des modernen Museums von heute ist. Und wenn ich da den Strich dann drunter ziehe und so ein erstes Resümee ziehe, bin ich schon auch sehr, sehr froh, weil natürlich auch viele gesagt haben, das wird so eine Fun-Bude, das wird so ein Walt Disney Center und das sind wir eben nicht. Also auch wenn wir szenografisch und emotional Fußball erzählen, sind wir doch inhaltlich unglaublich fundiert und wir beschäftigen uns mit sehr viel gesellschaftlichen Themen. Wir spiegeln eigentlich Gesellschaftsgeschichte durch den Fußball. Zum Beispiel das Wunder von Bern, die Weltmeisterschaft 1954, die Nachkriegsgeschichte. Es ist wunderbar zu erleben, wenn der Großvater mit dem Enkel bei uns in der Ausstellung ist und der Enkel kriegt über den Großvater erklärt, so war das im Nachkriegsdeutschland. Ja? Man kann also den Fußball nehmen und ihn als Spiegel nutzen. Deutsch-deutsche Geschichte mit dem Spiel Deutschland gegen die DDR bei der WM 74, Emanzipationsgeschichte, Frauenfußball. Also es gibt so vieles, was wir spiegeln und was man durch den Fußball unglaublich schön erzählen kann und spannend dazu. Und das ist das Schöne.
Man hört deine Begeisterung raus. Insofern auch nochmal an unsere Hörer, wenn man aus dem Dortmunder Hauptbahnhof kommt, kann man das Museum gar nicht übersehen. Insofern besser angebunden kann es gar nicht sein.
Ja, hat mich natürlich auch neugierig gemacht. Also sobald es wieder möglich ist, werde ich auf jeden Fall vorbeikommen. Vielleicht auch nochmal zu der aktuellen Situation. Was bedeutet es jetzt finanziell für euch, wenn jetzt, bis Ende des Jahres auch vielleicht durch den Lockdown Light sozusagen das Museum geschlossen bleibt?
Natürlich haben wir auch wirtschaftliche Einbußen, das ist ganz klar. Ich habe leider Gottes einige Mitarbeiter jetzt auch in Kurzarbeit wieder schicken müssen. Das ist natürlich auch für uns ein ganz, ganz wichtiges Instrument, um die Verluste so ein Stück zu refinanzieren. Wir wollen natürlich auch wie jede andere Kultureinrichtung auch, haben wir gerade Fördermittel beantragt. Also wir kämpfen sehr, sehr stark. Aber natürlich wird der Verlust da sein. Wir sind als Museum Kosten operativ deckend. Das ist eigentlich eher eine Seltenheit. Aber in diesem Jahr wird es ganz, ganz schwer, da an die Bilanzen der vergangenen Jahre anzuknüpfen. Das ist auch klar.
Trotzdem auch nochmal der Blick nach vorne. Also wir wissen alle, diese Krise wird irgendwann vorbei sein. Und dann geht es darum, auch Dinge, die sich jetzt vielleicht so ein bisschen aufstauen, wieder umzusetzen, neue Ideen umzusetzen. Was gibt es so an Themen, die dir jetzt schon auch ganz griffig auf dem Schreibtisch vielleicht oder auch im Kopf herumgehen, die dann in 2021 auch für euch als Haus anstehen und wo ihr euch jetzt auch gedanklich schon mit beschäftigt?
Also erstmal bin ich ein bisschen traurig, dass unsere aktuelle Sonderausstellung über Günter Grass, dass die so ein bisschen zum Erliegen gekommen ist. Wir haben diese Ausstellung zusammen mit dem Günter Grass Haus in Lübeck gemeinsam produziert. Mhm. Wir zeigen die Fußballleidenschaft von Günter Grass, die eigentlich so gar nicht bekannt ist, mit ganz, ganz tollen Exponaten. Wir haben auch die Nobelpreisurkunde von Günter Grass, zeigen wir gerade. Ich hoffe, dass wir die noch im Januar ein bisschen zeigen können und dass wir vielleicht die Ausstellung ein bisschen verlängern können in den Januar hinein. Ich habe jetzt aktuell, haben wir keine neue Sonderausstellung erstmal geplant, weil auch für 21, denke ich, haben wir da keine Planungsgrundlage. Keiner weiß letztendlich, wie wird sich das Geschäft, wie wird sich der Museumsbetrieb gestalten. Und wir werden uns erstmal konsolidieren, wir werden unsere Ausstellung erst wieder in den Fokus rücken und natürlich auch das Thema Corona. Wir werden also, damit haben wir jetzt auch schon begonnen, eine Inszenierung machen müssen, Fußball in Corona-Zeiten, weil das ist auch für den Fußball eine Zäsur und das muss natürlich auch in die Dauerausstellung integriert werden.
Du sprichst da was an, das würden wir gerne abschließend auch nochmal thematisieren. Eine Europameisterschaft 2021 ohne Zuschauer, wie siehst du das, wie schätzt du das ein?
Ich habe das noch nicht aufgegeben, dass die EM komplett zuschauerfrei stattfindet. Ich glaube zwar nicht, dass wir, das wäre eine Illusion, meinen, die Stadien werden alle voll, aber vielleicht kann man doch ein reduziertes Konzept auflegen und so auch dieses Ereignis, das ja auch ein Jubiläumsturnier ist, in verschiedenen Ländern erlebbar machen für die Menschen. Ich glaube, das wäre auch für den Fußball ganz, ganz wichtig, dass wir wieder so ein emotionales Erlebnis haben, wenn man jetzt in die Stadien blickt, zu den Geisterspielen. Das ist doch alles sehr, sehr ernüchternd. Und aber wenn die universelle Sprache Fußball verstummt, dann weiß, glaube ich, jeder, wie ernst es ist. Und das wäre einfach auch ein Zeichen, dass es wieder nach vorne geht, wenn wir in den Stadien dann auch wieder Zuschauer hätten, wenn natürlich auch nicht in diesem Maße, wie wir das kennen. Insofern wäre das auch einer meiner ganz, ganz großen Wünsche für das kommende Jahr, dass wir eine Europameisterschaft mit Zuschauern erleben.
Ja, Manuel, das war doch ein schönes Schlusswort und auch schöne Wünsche. Wir wünschen euch natürlich auch alles Gute. Ich drücke die Daumen, dass ihr zeitnah wieder eure Tore öffnen könnt. Und dann werde ich einfach mit dem Sebastian mal vorbeikommen, damit ich die Ausstellung auch endlich mal live erleben kann.
Jo, Olivia und Sebastian, ihr seid herzlich willkommen. Ich freue mich jederzeit.
Sehr gut.
Immer, ich führe euch persönlich durch die Ausstellung. Dann wird sich das hoffentlich bestätigen, was ich euch jetzt erzählen habe.
Herzlichen Dank. Großartig. Vielen Dank mal dafür und auch für dieses Gespräch. Sehr sympathisch. Und wir freuen uns auf ein Wiedersehen und bis ganz bald. Schönen Dank, Manuel Neukirchner.
Und bleibt gesund. Danke. Ciao.
Ebenso. Ciao.